Hallo und herzlich willkommen zur April-Version des Podcast Meetup München. Heute haben wir den Alex zu Gast. Kennengelernt haben wir tatsächlich diesmal andersrum. Ja, also du hast uns aktiv mit der, wie wir später noch hören werden, geheimen Marketingmaßnahme getargetet und hattest uns einfach eine Twitter-DM geschrieben. Und spätestens nachdem dann dein Podcast im Ohrensessel besprochen wurde, konnte gar nicht mehr anders, als den einmal anzuhören. Und deswegen haben wir dich hier eingeladen, weil er da doch ganz nett war. Stell dich doch am besten selber mal kurz vor für Leute, die dich jetzt noch nicht kennen.
Ich bin Alexander, ich bin Journalist aus München, deswegen bin ich auch hier. Genau, und ich habe Journalismus an der Deutschen Journalistenschule gelernt und den Podcast habe ich bei der Aachener Zeitung gemacht und habe da 6 Monate dran gearbeitet, also habe 6 Monate recherchiert zum Thema Crystal Meth und bin quasi den Spuren des Crystal Meth in Aachen über die holländische Grenze gefolgt. Und die haben mich sogar zumindest gedanklich bis nach Mexiko geführt. Zur Twitter-Taktik, und genau meine Guerilla-Taktik gewesen, weil ich natürlich nicht die große Marketing-Firma hinter mir hatte, habe ich dann versucht, irgendwie einzelne Leute auf Twitter anzuschreiben und ihnen meinen Podcast zu schicken. Und so haben wir uns dann kennengelernt.
Um dich so mal ein bisschen einzuordnen, was waren denn die 3 ersten Podcasts, die du jemals gehört hast? Vielleicht ungefähr mit Jahreszahl oder sowas?
Ja. Also ich bin ein totaler Podcast-Spätstarter. Also ich habe so ungefähr, bevor ich Podcast gehört habe, habe ich einen gemacht, zugespitzt gesagt. Ganz so schlimm ist dann doch nicht. Aber ich habe 2014 so rum, glaube ich, oder 2013 vielleicht mal, bin ich über Soziopod gestolpert, also auch relativ spät. Also ich glaube, da hat er 2011 oder so den Grimme-Preis, Grimme Online Award gewonnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also relativ spät bin ich drüber gestolpert. Fand es aber ziemlich cool, weil ich da schon irgendwie so die Stärke vom Podcast so ein bisschen man sehen konnte, nämlich, dass man auch in die Tiefe gehen kann, dass man wirklich nicht so schnelllebig über Themen berichten muss, wie vielleicht im Fernsehen, sondern auch tiefer gehend. Und dann bin ich tatsächlich erst an der Deutschen Journalistenschule, also in der DFS, mit dem Thema Podcast konfrontiert worden. Da musste ich quasi welche hören, weil wir die Kurse hatten und da hat unsere Dozenten haben uns gezwungen, dann Podcast zu hören. Und da war mein 2. Wind of Change und mein 3. war 4 Tage Angst vor unseren Dozenten Till Opletz.
Wie muss man sich sowas vorstellen? Also du möchtest eigentlich sozusagen Printjournalist werden, wahrscheinlich, oder? Deswegen gehen wir zu der JS. Genau. Und dann wird einem so ein Podcast-Kurs aufgezwungen, wo dann Radioredakteure euch erklären, dass das Audio dann doch irgendwie ganz cool ist, oder?
Ja, genau. Also das ist ja quasi das Feld der JS, dass man sowohl Text macht als auch Audio als auch Video. Und das ist auch das Coole an der Ausbildung, dass man eigentlich alles machen muss und man sich nicht von vorne dann festlegen kann, wie ich das so ein bisschen gemacht habe, sondern dann ins kalte Wasser geworfen wird. Und dann vielleicht, wie ich jetzt so merke, okay, Audio macht ultra viel Spaß. Also es ist einfach ein cooles Medium. Es zu hören ist cool, aber auch das zu machen macht sehr, sehr viel Spaß, weil man auf sehr vielen Ebenen, also zumindest wenn man so ein aufwendiges Format produziert, wie ich es gemacht habe, auf sehr vielen Ebenen journalistisch arbeitet. Also ich habe davor ein Storyboard geschrieben, ein Skript auch geschrieben, recherchiert natürlich ziemlich lang, also jetzt für Narkoland, aber auch oft an der Journalistenschule haben wir das so gelernt, Interviewtechniken gelernt und das hat alles sehr, sehr viel Spaß gemacht und so bin ich auf den Geschmack gekommen und gleichzeitig bin ich aber auch auf den Geschmack gekommen des Mediums Podcasts. Also ich höre jetzt inzwischen sehr gerne Podcasts, weil ich glaube, dass sie Sachen können, die andere Medien, nämlich lange tief gehen, in die Tiefe gehen, Geschichten erzählen, aber auch entweder über interessante Gesprächsformate tiefgehend über Themen behandeln, aber auch über eben so Storytelling-Formate seriell erzählen, was glaube ich sehr gut geht über Audio, weil es irgendwie ein sehr visuelles Medium ist, also fast schon visueller als der Film, zumindest wenn man es macht, also zumindest im Journalistischen, weil man beim Gucken, beim Hören sich so viel vorstellen muss, finde ich. Also es ist in dem Sinne sehr visuell, weil die eigene Fantasie noch angeregt wird und man gleichzeitig trotzdem die Stimme hört und deswegen sehr, 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 ein bisschen plastischer ist, als noch irgendwie einen Text zu lesen, finde ich. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Medium, wie wahrscheinlich alle hier wissen, die dieses Video anschauen, weil wahrscheinlich alle Podcast-Fans sind. Muss ich jetzt gar keine Werbung dafür machen.
Aber das heißt, ihr habt dann als Klasse, nennt man das dann wahrscheinlich, oder als Kurs, dann wirklich so einmal so einen Podcast, so einen fiktionalen, oder ja, einen Podcast also einmal komplett durchkonzeptioniert, oder?
Ja, so ein Storytelling-Podcast. Also witzigerweise war das Wild Wild Web, der sagte, glaube ich, auch was, oder wahrscheinlich wird er auch vielen was sagen. Da war ja die erste Staffel gegenüber Kim.com und die zweite hat dann so Pornhub behandelt, so die Geschichte von Pornhub und wie Pornhub quasi so das Internet verändert hat und unsere und die Pornoindustrie verändert hat. Und das war unser Podcast. Also wir haben den als Klasse produziert und der wurde dann aber ein zweites Mal dann nochmal etwas professioneller von vier meiner Klassenkameraden produziert und über 3-2 Monate, glaube ich, haben wir den dann nochmal umgesetzt.
Aber wir haben die Recherche, die kam alle noch aus dem Klassenverbund sozusagen dann.
Ja, nicht alles, aber ein Teil davon. Also ja. Vier Geschichten, ja.
Ja, aber auch die originalen Interviews mit dem, ich habe den Namen von dem Pornhub-Gründer jetzt nicht mehr im Kopf, aber hattet ihr die ja auch schon werden bekommen? Oder sind denn
nee, den Gründer? Haben sie nicht bekommen, den Tüllmann, genau, den haben wir nicht bekommen. Da waren wir noch zu klein und unwichtig und alt. Er hat dann, glaube ich, so, wenn ich mich nicht irre, wirklich am allerletzten Tag oder zumindest an einem der letzten Tage auch bei der BR-Produktion dann plötzlich zugesagt und die haben den noch so. Nachträglich mussten wir dann sehr viel umschmeißen und die Story von ihm konnten sie eben dann auch mit Hilfe dieser Audiotapes, dieser Audioaufnahmen dann erzählen. Also wir haben ihn nicht gekriegt, aber ich habe zum Beispiel, ich war bei diesem Pornodreh dabei und bei Emma's Secret, das war mein Interview, also meins und Freddys, also von einem Klassenkameraden von mir, wir sind zu zweit hingegangen und haben bei meinem Pornodreh dabei und bei Emma's Secret, ja, das waren wir.
Okay, das heißt, es hat mit diesem Kurs durch. Du weißt jetzt sozusagen, wie man einen Podcast Storytelling-mäßig aufbereitet und recherchiert und das ganze Drehbuch oder keine Ahnung, ob man das da so nennt.
Mehr oder weniger, ja.
Schreibt. Und wie bist du dann bei der Aachener Zeichnung gelandet? Weil du bist jetzt, die JS ist in München, du bist aus München. Wie landest du dann in Aachen?
Das ist, gute Frage. Die Frage habe ich mich auch ein paar Mal gestellt. Aber es gab, also an der Schule gibt es seit ein paar Jahren ein Regionalfellowship, nennt sich das. Und da werden DJS-Schüler ermutigt und auch gefördert, digitale Projekte bei Regionalzeitungen umzusetzen. Und ich habe dann eben diesen Podcast gepitcht, weil es mir eben so viel Spaß gemacht hat. Und ich dachte, wenn ich schon so ein Projekt mache, dann mache ich eins, auf das ich richtig Lust habe. Und im Zweifel scheitere ich eben daran, also weil man es ja, also schon, die Idee ist schon, dass man es weitgehend allein, natürlich mit Hilfe der Redaktion, aber einen Großteil allein stemmen muss und so ein fünfteiliger Prozess. Wie sich dann später herausgestellt hat, ziemlich viel Arbeit und ich habe mich dann zuerst bei der Mittelbayerischen beworben, hatte ich zumindest den Gedanken, dass es bei der Mittelbayerischen ganz gut passen könnte, das Thema Crystal Meth, also die Idee hatte ich relativ schnell, weil ich so gedacht habe, was könnte ich denn in Regensburg, also in der Oberpfalz, Cooles machen und da ist mir sofort die Grenzregion eingefallen. Bin dann aber schnell auf das Thema, also die Mittelbayerische hat aus verschiedenen Gründen, wollten sie für dieses Jahr keinen Schüler aus der DJS haben und deswegen bin ich dann auf Aachen gekommen und bin sehr schnell dann drauf gekommen, dass das eigentlich der bessere Standort ist, weil nämlich in Holland sehr viel abgeht und sehr viel Meth in den letzten Jahren und deswegen die Geschichte eigentlich sehr viel spannender ist.
Das heißt, du bist dann auf die Zeitung zugegangen oder wie sieht so ein Fellowship aus?
Man bewirbt sich über die Deutsche Journalistenschule bei den Zeitungen, also muss dann so einen Pitch schreiben und sie quasi überzeugen, dass das eigene Projekt ein gutes ist und ich habe mich beworben und noch eine andere Schülerin hat sich beworben und die haben sich dann sehr, sehr knapper Mehrheit dann für mich entschieden, weil sie, glaube ich, ziemliche Zweifel hatten, ob das ganze Projekt auch wirklich funktioniert.
Aber das heißt, du warst tatsächlich dann dafür die Zeitraum auch angestellt bei der Aachener Zeitung als freier Journalist, oder?
Ja, also ich habe ein Volontärsgehalt bekommen, über 3 Monate, habe dann aber länger noch gearbeitet, was aber meine Schuld war, weil ich einfach mir sehr, sehr viel vorgenommen habe und einfach noch mehr, also einfach ein großes Projekt machen wollte. Aber für 3 Monate habe ich ein Volontärsgehalt bekommen.
Und wie hast du dann die Audioproduktionsfirma gefunden, Wonder Voices? Die ist ja auch aus Aachen, oder?
Genau. Das war auch ein ziemlicher Glücksfall, weil ich am Anfang gesagt habe, mit gespieltem Selbstbewusstsein. Ich brauche auf jeden Fall eine Produktionsfirma und ich brauche auf jeden Fall eine Sprechregie, also jemand, der mir im Studio hilft, den Text ordentlich zu sprechen, weil ich kein ausgebildeter Sprecher bin. Und die haben mir zum Glück, haben die einen Kontakt zu einer Produktionsfirma Wunder Voices, die direkt gegenüber residiert, also eigentlich am selben Ort ist. Und sind wir so ein paar Meter rüber gelaufen und haben dann das Projekt vorgestellt und die haben zum Glück Ja gesagt und dann das Projekt co-produziert.
Und die hosten ja dann auf, oder die haben ja so eine angeschlossene Hosting-Plattform, wenn ich das richtig gesehen habe, und hosten den Podcast dann auch für die Zeitung sozusagen.
Genau, ja. Also die haben davor schon so einen kleinen DPA-Podcast, glaube ich, zusammen mit der Aachener Zeitung gemacht. Und genau, die haben Sonarbird heißt es, genau, und das ist so eine Plattform, wo der unten hochgeladen wurde.
Ja. Okay, das heißt, du hattest das... Das ist alles vereinbart, du bist da hingegangen, hast du wahrscheinlich auch in Aachen eine Zeit lang gewohnt für die Recherchen und so weiter.
Ja, ich bin sehr viel gereist. Also ja. Ich war sehr viel in Aachen, aber ich war auch viel im Zug in Holland, in Hamburg, Berlin, Tschechien. Also hat sehr viel Spaß gemacht, die Recherche. War auch stressig, aber war cool.
Ja, und also in was für einem Tool sammelt man denn sowas? Nehmt ihr da ganz normales Office-Zeug oder wie läuft sowas? Oder ist es ein Excel-File oder ein Word-Dokument? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
Also ich habe sehr, und da muss ich auch, glaube ich, bald mal ändern. Also die sensiblen Sachen habe ich nicht auf Google Drive gemacht, aber so die Organisation habe ich auf über Google Drive, also über Google Docs gemacht. Aber das ändere ich jetzt auch bald mal, weil Google Docs jetzt auch nicht so die beste Plattform ist, finde ich. Aber ich habe das über Google Docs gemacht, weil es einfach sehr praktisch ist, weil man halt, außer jetzt so Interviews, wo es wirklich um sensible Informationen ging, das dann nicht, und habe dann immer wieder also mein Storyboard überarbeitet und in riesige Ordner erstellt, wo ich versucht habe, alles zu organisieren, weil es sehr viel Organisationsarbeit war, also die ganzen Interviews zu organisieren, gleichzeitig mit der Geschichte voranzukommen, zu recherchieren. Und immer wieder so das Skript zu überarbeiten. Das war so die ersten 1,5-2 Monate und das genau lief alles über, das meiste über Google Docs.
Aber das heißt, das sind dann ganz viele Ordner, wo Artikel, PDFs, was man halt so an der Recherche so findet, dann alles zusammengesammelt waren und dann halt immer die Texte sozusagen oder die Zusammenfassung. Genau.
Ich habe eine riesen Linkliste erstellt, wo ich dann auf die ganzen Links geklickt habe und dann die Artikel hatte. Eine riesen Liste mit möglichen Interviewpartnern und Telefonnummern, die ich dann immer wieder versucht habe anzurufen. Also vor allem holländische Ermittler waren, also Ermittler aus den Niederlanden, waren unglaublich schwer zu erreichen. Das war wirklich über Monate, sage ich ja auch in einem Podcast, habe ich da versucht, Leute zu erreichen. Und bis zu wirklich ganz am Ende habe ich dann zwei Ermittler aus Limburg, waren dann so nett, dass ich dann eine Stunde bei denen Fragen stellen durfte. Genau. Aber das war halt auch eine sehr, sehr schwierige Zeit, glaube ich, weil da sehr viel los war. Was natürlich für mich ziemlich gut war, weil die Geschichte dann nochmal sehr an Relevanz gewonnen hat. Weil in der Zeit eben ein Meth-Labor entdeckt wurde. Also das größte Meth-Labor, das hier in Europa entdeckt wurde. Und Peter de Vries getötet wurde, was natürlich schrecklich ist, aber für den Podcast eine Relevanz gegeben hat.
Ja, und vor allem der Einstieg ist ja genau von dem, wo du dann mal versuchst, da hinzugehen, wo dieses
Meth-Labor. Das war natürlich nicht mit Arme, das ist dann einfach passiert und ja. Dann bin ich dahin.
Ja, aber das huckt einen halt auch total. Das ist halt auch das Schöne, finde ich, immer an Podcasts, wenn du halt so echt. Also es fühlt sich halt so echt an, ja.
Ja, ist auch mit dem Handy einfach nur aufgenommen. Also ich bin da wirklich spontan hin und
okay, krass. Ein
bisschen Soundqualität, aber besser als nix.
Ja. Ich finde halt auch die Story mit dem Taxifahrer und so weiter. Ja. Es fühlt sich halt einfach so echt an, ja. Es ist.
Ja, es war auch ja. Sehr. Ja, es war. Teilweise spürt man, glaube ich, also zumindest wie erschrocken ich bin. Ja. Das spürt man, glaube ich, auch teilweise so, weil also es war halt einfach alles sehr überraschend für mich, was da passiert ist.
Ja. Also da hast du dann auch im Nachhinein erst die Gedanken gemacht, ob man das in Zukunft wieder so machen wird, oder?
Ja, genau. Und ob ich es überhaupt alles spielen, also ob das überhaupt medienethisch okay ist, so, weil ja. Ich bin ja einfach auf dieses Gelände und es ist okay, weil es nirgendwo ein Schild stand und ich darf da nicht drauf und die Tür war sogar offen. Aber natürlich war das alles so ein bisschen heikel, was da passiert ist.
Ja,
also das ist natürlich gut.
Ja. Eine Frage, die sich in den die Ohrensessel-Kollegen und Kolleginnen da ja auch gestellt haben, ist, und du erklärst relativ viel, wie du das machst, aber was irgendwie nicht erklärt wird, ist, wie du deine Interviewgäste da alle gefunden hast. Ja,
ja stimmt. Ja. Ich habe einfach angerufen, abgeschaut, was für spannende Kontakte gibt, also was für mögliche Kontakte gibt es, auch über Ermittler, über die Staatsanwaltschaft habe ich versucht, Kontakte herzustellen, aber dann auch Leute wie dieses ehemalige Gangsterpaar, das ich interviewt habe, es waren eben zwei ehemalige oder vor allem ein ehemaliger Gangster, der schon in Holland mal auf so einem kleinen YouTube-Kanal, also da habe ich ein Interview gefunden und der wurde, glaube ich, auch mal irgendwo im Telegraph interviewt und dann habe ich den kontaktiert über seine Website, die auch auf Niederländisch war. Und der konnte auch zum Glück ein bisschen genau gebrochen Englisch oder dann okay Englisch. Und dann hat er sich, wollte er zuerst nicht so wirklich, und dann habe ich es geschafft, ihn zu überreden, wirklich mit ihm ein Interview auf Englisch zu machen. Er hat sich da nicht so wohl gefühlt. Und es war, glaube ich, auch ein großes Glück für den Podcast, dass er auf Englisch interviewt, weil ich fand, er war sehr, sehr stark auf Englisch, weil es so nicht perfekt war. Genau. Und so habe ich einfach lange viele Artikel gelesen, viel gescrollt und viel telefoniert.
Ja.
Also, dieser tschechische Meth-Koch, da gab es auch schon einen Bericht. Also, ich habe jetzt nicht alle Personen wie so ein Detektiv als erstes gefunden.
Ja, klar. Also, wahrscheinlich einfach viel Recherche dann einfach. Also, wenn du sagst, auch die Produktionszeit waren 6 Monate, dann hast du in den Zeitraum sicher einiges da zusammengesucht an Quellen. Ja. Ich glaube, damit wären wir mit diesen groben Fragen schon durch. Dann folgt sozusagen jetzt hier, was wir euch ein bisschen verschwiegen haben. Der erste Versuch dieser Aufnahme ist nämlich kaputt gegangen. Deswegen haben wir das jetzt gerade nochmal im Nachhinein aufgezeichnet und wir hängen jetzt hier einfach die Q&A aus dem Originaltermin vom 15. ran. Ihr merkt vielleicht ein bisschen, dass wir dann irgendwie kürzere Haare haben oder längere, je nachdem. Genau. Viel Spaß mit dem Rest der Aufzeichnung. Ja. je nachdem. Ja, das ist da. Ja. Die erste Frage ist tatsächlich von Sven. Und das waren zwei Fragen in einem. Also zum einen, könntest du dir vorstellen, sozusagen, dass du einen Solo-Podcast auch mal machst? Und die andere Frage ist ja, würdest du jetzt auch ein Radio-Feature oder sowas machen?
Also ich bin jetzt kein Typ, der so zu Hause vorm PC sitzt und seinen eigenen Podcast schneidet. Also ich bin Journalist und technisch total unbegabt und deswegen abhängig von Leuten, die wissen, was sie tun und von Leuten, die schneiden können, die produzieren können. Und das macht mir auch unglaublich viel Spaß, eben mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Deswegen werde ich, glaube ich, immer im Team arbeiten müssen. Und gleichzeitig zur zweiten Frage, ob ich mir vorstellen kann, eben auch Radio-Features zu machen, auf jeden Fall. Aber gerade bin ich schon auch sehr Feuer und Flamme, weiter Podcasts zu machen, weil ich eben die Möglichkeit toll finde, lange Geschichten zu erzählen, die über mehrere Folgen sich tragen. Und das geht, glaube ich, im Genre Podcast gerade am besten.
Das ist auch für mich aus Hörersicht, finde ich das extrem viel angenehmer, als wenn ich im Radio so zwischen Werbeblöcken oder zwischen den Nachrichten, wenn es so reingepresst wird, wenn du einfach entsprechend viel Zeit ist, gerne in mehreren Teilen, aber wenn man einfach so eine Geschichte vollständig und umfangreich erzählen kann, das finde ich einfach viel angenehmer zum Zuhören auch.
Und das Schöne ist halt, wenn es einem gefällt und alle Folgen sind schon da, kann man so einfach ein Stück weghören, wenn man den gerade die Zeit
hat. Ja, voll. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade so die Podcasts höre. Also es gibt ja auch ganz viele tolle Radio-Features, die auch total ihre Berechtigung haben. Gerade bin ich einfach, um auch mein fehlendes Wissen aufzuholen, höre ich gerade einfach Podcasts. Und wenn man sich mit was beschäftigt, hat man dann oft auch Lust, das selber zu machen.
Was ist denn dein aktueller Lieblingspodcast oder Lieblingsfolgen? Ja? Also welche von den 5 Folgen, die du jetzt selber gemacht hast, gefällt dir am besten? Aber auch welche hast du in den letzten Wochen so gehört und würdest du sagen, das sollte man sich auf jeden Fall anhören?
Also mein absoluter Lieblingspodcast zum Hören ist Wind of Change. Von dem habe ich auch sehr viel abgeguckt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also den habe ich sehr, sehr viel gehört. Also habe ich tatsächlich einmal gehört, einfach als Hörer und dann ein zweites Mal gehört, vor allem die ersten 2 Folgen. als jemand, der lernt, also als Lernender. Hat mehrmals angehört und versucht, mir Sachen abzugucken, weil da sehr vieles richtig gemacht wird, finde ich. Also es wird super erzählt, super Spannungsbogen. Es ist gleichzeitig trotzdem ein Thema, bei dem man viel lernt. Also es hat auch sehr viel Reflexion, die spannend ist. Der Host ist super, führt die Hörer super durch die Geschichte, also ist einfach super gemacht. Den habe ich oft angehört und der ist Nummer eins, würde ich sagen. Und gerade habe ich 9-12 angehört. Der ist ja auch, hat jetzt dieses Jahr ja auch sehr viele Podcast-Preise bekommen und den mag ich sehr gerne, weil er sehr gut zeigt, was in dem Genre oder im Podcast möglich ist, nämlich auch so fast schon so essayhaftes Erzählen. Also es ist wirklich so ein Thema und dann mehrere Folgen, die fast schon wie so Essays, also Themen behandeln und so Thesen transportieren, ohne dass es irgendwie trocken und langweilig wird, weil es eben über die Person, die erzählt wird, und er hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und war sehr beeindruckend, fand ich auch, wie er erzählt ist, auch wie er produziert ist. Und The Line vom selben Macher habe ich mir auch letztens angehört, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also sehr viele amerikanische Sachen, ehrlich gesagt. Jetzt um ein bisschen Werbung zu machen für meine Kollegen von der DLS, aber Wild Wild Web, Kim.com Story hat mir wirklich auch nicht nur, weil ich sie kenne, sondern weil fand ich wirklich sehr beeindruckend, wie gut der gemacht ist und wie spannend der erzählt ist. Also beide Staffeln, vor allem die erste, finde ich einfach super erzählt, super produziert. Also. Und natürlich das American Life, Radio Lab, ja, so die klassischen Sachen. Und,
welche von den 5 Folgen, die du da sehr gut produziert hast, hat dir am besten gefallen?
Gegangen, indem ich die zweite Frage sehr lang beantwortet habe. Ich würde sagen, die dritte Folge. Erstens, weil es sau viel Spaß gemacht hat, die Interviews zu machen, nach Holland zu fahren, ein ehemaliges Gangsterpaar zu treffen und weil ich damit auch in dieser Folge sehr viel Inhalt auch transportiere, also sehr, sehr inhaltlich werde und da sehr, ja, und vor allem, weil die erste Szene ist, da laufe ich mit dem Anwalt über den Hauptplatz von Amsterdam. Und es ist gleichzeitig der Ort, an dem Peter de Vries getötet wurde. Wir gehen quasi den Weg nach dem Peter de Vries, also der holländische Journalist, gegangen ist, bevor er getötet wurde. Und das fand ich als Szene, hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu erzählen. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, dass man so das ein bisschen mitfühlt. Und es war witzigerweise ein Vorschlag von dem Anwalt, also von meinem Protagonisten, das zu machen. Also das ist auch irgendwie ganz cool gelaufen, weil er gleich am Anfang sagt, ja, wir können auch da entlanglaufen. Ich meine, sehr cool, das ist cool, sehr gut, dass du meinen Job machst.
Das war ja auch so eine Frage, die sich die Kollegen im Ohrensessel auch gestellt haben. Wie bist du an deine Interviewgäste gekommen und so weiter?
Ja, ich glaube, es ist einfach viel Arbeit. Also ich habe mir wirklich viel Arbeit gemacht, zu recherchieren und Leute zu suchen. Und also das war ein Großteil der Arbeit, einfach selbst zu lernen.
Viele E-Mails, viele Anrufe,
genau, und viel so alte Medienberichte. Also der Gangster zum Beispiel, über den wurde mal im holländischen, also der ist im holländischen, auf YouTube, so holländische Videos gibt es von dem, wo er seine Geschichte erzählt und auch so in holländischen Medien. Und dann habe ich halt über Google Translate dann oder Untertitel auf YouTube dann so ein bisschen versucht, die Geschichte zu verstehen und dann, der war halt super, super Kandidat und habe den angeschrieben. Also ich bin jetzt nicht der Erste, der den entdeckt hat, aber habe halt einfach relativ lange sehr, sehr viel recherchiert und gesucht. Also Folge 3, würde ich sagen, ist meine Lieblingsfolge, aber es ändert sich, könnte sich ändern. Ich habe ihn aber jetzt auch schon länger nicht mehr gehört.
Hattest du denn Sorgen bei diesem Thema? Eben, du sagtest ja schon, dass die Redaktion selber gar nicht namentlich da irgendwie verbunden sein will, also einzelne Personen. Hattest du da irgendwie Sorge, wenn du da recherchierst? Ich meine, eben, du warst ja auch vor Ort und ja, der andere ist da erschossen worden. So ist das nicht. Läuft man da nicht lang und denkt sich so, was mache ich hier eigentlich?
Also ich habe von Anfang an gar nicht drüber nachgedacht. Also so, als ich das gepitcht habe und die Idee hatte, habe ich mir null Sorgen gemacht und bin sehr naiv und ins Ganze reingegangen. Und dann hatte ich kurz vor dem Podcast schon mal ein Gespräch mit einem Freund, der mir gesagt hat, ja, pass auf, hier Sinaloa-Kartell und so, könnte irgendwann ein Drohbrief kommen. Das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, okay, vielleicht ist doch sollte ich ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangehen. Und dann, als Peter de Vries getötet wurde, also das kommt ja auch in dem Podcast vor, dass ich da so ein bisschen über meine Sorgen reflektiere. Also da ist zumindest mein Umfeld so ein bisschen auch drauf, haben gecheckt, okay, was für ein Thema beschäftige ich mich da eigentlich. Und da habe ich mir schon irgendwie gespürt, okay, ich muss auch meiner Familie zuliebe mich mal informieren zumindest, was für Vorsichtsmaßnahmen man treffen könnte. Aber man muss dazu sagen, ich bin nicht Peter de Vries, also ich bin echt ein kleiner Journalist. Erstens ist Deutschland noch nicht Holland zum Glück. Und zweitens ist Peter de Vries auch eine Ausnahmefigur, also wirklich der bekannteste TV-Reporter, der auch mehr war als nur ein Reporter, der auch wirklich eine unglaublich prominente öffentliche Figur war. Und das bin ich einfach nicht. Ich glaube, und deswegen ist es noch relativ überschaubar. Und ich habe dann auch mit Benedikt Strunz gesprochen, also Investigativjournalist, ihn um Ratschläge gebeten und der hat auch gesagt, solange man jetzt nicht komplett verrücktes Zeug macht, ist man in Deutschland sicher, auch wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
Ich glaube, da war die brenzligere Situation, als du dir dieses Labor da angeschaut hast und da seltsame Leute vor der Tür standen.
Das war auch eine witzige Geschichte, genau.
Aber auch da natürlich die Frage, ist es alles so aufgenommen, wie es da in der Reihenfolge drin ist, oder war dieser Besuch nach den Interviews?
Ja, der war relativ mittendrin. Also ich habe schon die Struktur ein bisschen verändert. Also es ist jetzt nicht das allererste Interview gewesen, aber es ist schon relativ am Anfang gewesen. Also es ist jetzt nicht komplett alles durcheinander gewirbelt, aber ich habe schon so zeitlich ein bisschen hin und her geschoben. Also zum Beispiel war der Mord an de Vries war relativ zeitnah zu dem Meth-Labor, das entdeckt wurde. Aber es war schon relativ am Anfang. Also noch so sehr am Anfang, dass ich auch noch den Podcast, meine ganze Struktur noch umändern konnte und Storyboard ändern konnte und so
weiter. Also du sagst, das war auch der erste Podcast für die Zeitung. Wie war denn die Reaktion in der Zeitung jetzt? Oder sind die zufrieden mit dem Erfolg, sage ich jetzt mal, oder mit dem Echo, was auch immer? Weißt du, ob es da Pläne gibt, sowas weiter anzubieten? Oder war das so eine, ja, wir probieren es mal und...
Ich glaube, die sind, hoffe ich, ganz happy. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so rein ökonomisch schon ausgezahlt hat, was natürlich auch mit Ausgaben verbunden ist, aber es wird auch immer als Langzeitprojekt gesehen, dass man erst so nach ein paar Monaten sieht, ob es jetzt wirklich ein Erfolg war oder nicht. Und ich glaube, dass die zufrieden sind damit, auch wo ich hoffe, ich froh sind, dass wir das zusammen gemacht haben. Zumindest war das Feedback ganz gut. Und ich glaube, die wollen jetzt auch wirklich so Podcast-Projekte starten. Mein Projekt war so ein bisschen so ein Startschuss für so eine Podcast-Redaktion. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das jedes Mal so wirklich so aufwendige Storytelling-Podcasts werden, was natürlich für eine Lokalzeitung immer sehr relativ schwer zu stemmen ist, weil es natürlich auch mit hohen Ausgaben verbunden ist. Also es werden, glaube ich, auch die nächsten Podcasts eher so Gesprächspodcasts werden auch. Aber kann gut sein, dass es jetzt trotzdem noch andere Pläne gibt. Das weiß ich jetzt aber noch nicht.
Na gut, ich nehme an, dass das natürlich auch durch dieses Stipendium dann auch für die Zeitung überhaupt erst ermöglicht wurde.
Genau, das war also die Zeitung hat das alles wirklich selber finanziert. Also die haben mir das Gehalt gezahlt und auch die Produktionskosten ist alles von Medienhaus Aachen
finanziert. Ah, okay. Ja, ich dachte, das wäre sozusagen, das käme von der Journalistenschule.
Nee, genau. Nee, wurde wirklich von der Aachener Zeitung alles bezahlt.
Okay. Das ist dann natürlich wirklich schon ein ordentliches Invest für den ersten Podcast-Versuch, dann gleich ein halbes Jahr. Und
auch durchaus mutig, ne? Für jemanden, der eigentlich nicht aus dem Genre kommt, den man nicht kennt, den dann gleich so Dingen anzuvertrauen.
Total.
Also Respekt dafür.
Ich hätte noch eine etwas philosophischere Frage. aber geht jetzt zumindest so ein bisschen über den Scope des aktuellen Projekts hinaus. Aber du sagtest ja, du hast eben ein Storyboard erstellt und dann sozusagen erst diese Interviews geführt. Ich weiß, das ist durchaus üblich auch bei Dokumentationen, also Fernsehdokumentationen. Wo siehst du da, also oder wie viel Luft ist da noch wirklich für offene Recherche, wenn man vorher sich schon die Geschichte fertig geschrieben hat? Mhm. Also ich weiß, klar, da passt sich immer irgendwas an, aber im Prinzip gehst du ja rein. Also bevor das erste Gespräch beginnt, dann weißt du schon sozusagen, was für eine Geschichte du erzählen willst. Schränkt dich das nicht ein?
Ich glaube, es ist ein schmaler Grat. Also natürlich bedeutet Vorbereitung auch, dass man so eine gewisse Struktur im Kopf hat, wenn man jetzt zum Interview geht und auch so ein bisschen die Geschichte kennt. Ich weiß aber nicht, ob es einem wirklich stark einschränkt, weil es bedeutet im Endeffekt ja nur, dass man sich gut darauf vorbereitet, was man eigentlich immer vor einem Gespräch machen sollte. Also ich habe einfach gelernt, mich einfach gut auf meine Gesprächspartner vorzubereiten. Und das lief vor allem so, dass ich halt irgendwie mit denen 5 Minuten, 10 Minuten davor telefoniert habe, bis dann abgeklopft habe, wie deren Geschichte ist, und wie ich die Geschichte ungefähr erzählen könnte, um dann gezielt meine Fragen zu stellen zu können und dann Antworten zu bekommen, mit denen ich die Geschichte gut erzählen kann. Was natürlich, man kann sagen, ist eine Einschränkung. Gleichzeitig ist ja irgendwie jedes Gespräch so ein sehr subjektiver Moment. Also jedes Gespräch deckt ja nicht irgendwie jetzt die ganze Komplexität der Figur ab oder so, sondern ist immer irgendwie ein Ausschnitt, wenn du weißt, was ich meine. Und gleichzeitig ist es natürlich auch total wichtig, dass man von seinem Plan auch abweichen kann. Also dass, wenn jetzt irgendwas passiert, was man nicht gerechnet hat, dass man darauf reagiert und es geschehen lässt, man sich auch überraschen lassen kann. Und das ist und davon leben ja auch gute Reportagen. Also man ist eigentlich abhängig von diesen Momenten, in denen das passiert, wo man nicht rechnet, weil das eigentlich die stärksten Momente sind. Und deswegen kann sein, dass es natürlich eine gewisse Einschränkung ist, aber ich habe mich zumindest immer bemüht, auch offen zu sein für Überraschungen und auch für Widersprüche und für Sachen, die passieren, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und ich glaube, es geht beim Genre-Podcast auch besser als jetzt zum Beispiel in Fernsehdokus, wo, glaube ich zumindest, so die Erfahrung, die ich gemacht habe, sehr viel Vorbereitung braucht, auch die Szenen oft so ein bisschen geplant sind davor. Und in Podcasts hat man ein kleines Aufnahmegerät dabei. Das heißt, die Figuren vergessen jetzt nicht unbedingt, dass sie aufgenommen werden, aber man fühlt sich zumindest sehr viel freier. Und so entstehen oft natürliche Szenen, die jetzt, wenn man eine riesen Kamera dabei hat, nicht so schnell entstehen. Und das finde ich auch das Tolle am Podcast, dass man schon das Gefühl hat, okay, ist jetzt nicht komplett gestellt hier alles. Natürlich eine Gesprächssituation, die es normal nicht geben würde, aber es ist zumindest so, dass man relativ spontan, also so alles sehr gut laufen lassen kann und auch Spontanität zulassen kann.
Wobei ja auch manche Leute sich von dem Aufnahmerekorder bisschen, also wenn ich jetzt, es gibt ja diese eine Szene, wo du mit dem, ich glaube, Kriminalpolizei in München das Interview hast, wo er schon ein bisschen verklemmt war, wenn das Mikrofon direkt vor seiner Nase war.
Genau, natürlich. Ja, klar, ist natürlich immer eine Situation, die auf irgendeine Art gestellt ist. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass man damit offen umgeht. Und das ist wiederum eine Stärke von Podcasts. Also eigentlich, dass man das da sehr gut machen kann, weil man eben auch die Zeit hat, wenn man als Host auch präsent ist, dass man immer wieder erzählen kann, wie fühlt man sich jetzt in einem Gespräch, warum ist es so und so abgelaufen. Und das ist, glaube ich, also Journalismus kann nicht unsichtbar werden und so objektiv sein, dass man quasi keinen Einfluss hat auf die Leute, mit denen man spricht. Aber man kann es zumindest versuchen zu reflektieren und es offen zu legen, dass man einen Einfluss gehabt hat. Und es geht in dem Genre einfach super gut. Und das war mir auch immer sehr wichtig, dass ich das auch nutze, die Möglichkeit, eben als Host nicht nur da bin, weil ich was erzähle, sondern auch, weil ich auch reflektieren kann und offenlegen kann. Aber klar, über die Frage habe ich mir auf jeden Fall oft Gedanken gemacht, so welche Rolle hat man eigentlich als Host und als Interviewpartner? Das ist natürlich immer ein Ding. Und vor allem, wie sehr schränkt man sich ein, wenn man davor sehr viel Skript hat und so weiter? Das ist natürlich eine Frage, die man sich immer stellen muss und die sehr spannend ist.
Da ist natürlich auch immer diese Bandbreite so ungefähr. Ich kann halt einfach irgendwo hingehen und Sachen aufnehmen, sozusagen völlig unvorbereitet, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass nichts Spannendes passiert, halt auch hoch.
Ja.
Also. Aber eben, wenn dann zu viel vorbereitet, dann ist es halt keine Dokumentation mehr. So,
genau. Also ich glaube, es ist, weil ein Gespräch stattfindet, weil der Gegenüber erwartet, dass man Fragen stellt, ist es einfach für einen selber ein Vorteil, wenn man gut darauf vorbereitet ist, weil man dann, glaube ich, auch selbst sicherer ist und dann auch besser reagieren kann auf Sachen, die mit denen man nicht rechnen kann. Also es gibt einem vor allem selber ein besseres Gefühl, gut vorbereitet zu sein.
Also klar, sich auf ein Interview vorzubereiten, das steht ja außer Frage. Aber natürlich dann ist halt auch die Frage, wenn du selber Sachen erlebst, also ne, Andi hat es ja schon erwähnt, diese Sache mit dem Drogenlabor, wie viel von dem Erleben ist dann noch echt sozusagen, wenn ich mir vorher schon schreibe. Also eben, genau das ist halt genau dieser.
Aber jetzt bei diesem Drogenlabor, das war komplett spontan. Also das wäre gar nicht gegangen, so nicht geskriptet.
Ja, vor allem, wie der Taxifahrer dann reagiert hat, das war's.
Ja. Das hört man, glaube ich, auch. Also ich habe es ja auch mit meinem Handy aufgenommen dann, also manche Sachen, also ich war da nicht darauf vorbereitet, dass da jetzt was Krasses passieren wird. Und das würde man, glaube ich, auch merken, als Hörer, außer man ist wirklich sehr gut im Faken. Aber das war einfach ein Glücksfall für mich. Also im Moment war es ein Schock, aber im Nachhinein war es natürlich für die Geschichte ein Glücksfall, dass das passiert ist. Aber genau, wegen Interviews meinte ich jetzt nur, weil es natürlich auch eine Technik war, die ich angewandt habe, dass ich wirklich sehr, was ich bei Print-Interviews auch nicht so mache, dass man sich sehr gut auf die Interviews vorbereitet und wirklich da auch Storyboards schreibt. Also davor auch schon so die wichtigsten Momente kennzeichnet, also so ein Wendepunkt-Interview, Till Ottlitz, glaube ich, dass man davor wirklich die wichtigsten Momente im Leben des Protagonisten so sich aufschreibt und anhand dieses Storyboards dann auch die Fragen stellt und versucht irgendwie das Gegenüber zum Erzählen zu bekommen, durch immer wieder Nachfragen und darum bitten, zum Moment irgendwie wieder den Protagonisten dazu bitten, den Moment zum Leben zu erwecken. Genau, und das ist natürlich, ja, es ist ja auch eine Art, also kannte ich davor nicht diese Technik, dass man dafür auch wirklich Storyboard schreibt.
Dann hätte ich noch zwei Fragen zum Abschluss. Also eigentlich war die erste Frage, die ich stellen wollte, ist, was ist deine Lieblingsserie? Und die zweite Frage, die ich dann anschließen würde, wie ist denn das Podcast-Cover entstanden?
Ja, genau, die Serie, kennst du die Antwort wahrscheinlich? Genau, Breaking Bad, muss ich jetzt sagen, aber es ist tatsächlich auch meine Lieblingsserie. Das ist meine Lieblingsserie, muss es ja auch sein mit dem Podcast. Und das Cover ist witzigerweise auch, ich habe wirklich sehr viel meinem Vater zu verdanken, das war dessen Idee und tatsächlich relativ am Anfang von dem Podcast hat er immer wieder gemeint, es wäre doch total witzig, wenn du dich jetzt in Unterhose hinstellen würdest, so wie in Breaking Bad und anstatt einer Knarre hast du halt das Mikrofon in der Hand und hahaha und ich habe so, ja, sehr, sehr, sehr lustig, aber als ob ich das machen werde und dann habe ich das und dann erst so nach 3 Monaten, nachdem wir immer noch wirklich kein Cover hatten, habe ich dann irgendwann bei der Aachener Zeitung vorgeschlagen, das mal auszuprobieren. Und die fanden es halt unglaublich lustig. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir können es ja mal ausprobieren, wir können ja mal das Foto machen. Mir war das alles so ein bisschen peinlich. Ich habe mich wirklich auch vor den Aachener Dom, also wir sind wirklich zum Aachener Dom gelaufen. Und der Plan war wirklich, dass ich mich vor den Aachener Dom meine Hose ausziehe und Unterhose da stehe mit dem Mikro in der Hand. Und währenddessen war gerade so ein Weihnachtsmarkt. Ne? Also so maximal peinlich. Und dann zum Glück hat dann der Fotograf kannte so ein Parkhaus, wo ich mich hinstellen könnte. Das heißt, wir haben uns auf ein Parkhaus gestellt, aber unter uns waren so spielende Kinder und es war dann auch so sehr, sehr unangenehm. Und da haben wir es auch ewig lang gewartet, bis die Leute weg sind. Und dann habe ich mich so ganz schnell Hose ausgezogen, abgelichtet und 10 Sekunden später wieder Hose angezogen und gehofft, dass niemand zugeschaut hat. Und dann war das Ergebnis, fand die meisten Leute einfach so lustig, dass sie es dann einfach gemacht haben.
Das heißt, auch wenn das Mikrofon da so rein in Photoshop aussieht?
Ja, das ist kein Photoshop. Wir hatten eigentlich ein anderes, aber es war einfach viel zu klein. Und und dann haben wir uns entschieden, okay, wenn, dann machen wir es wie so ein bisschen comichaft. Mit so Photoshop im Hintergrund, Riesenmikro. Das ist, also verzeiht man, glaube ich, auch, weil es dann einfach lustig genug ist, dass man diesen Realismus dann.
Aber jetzt muss ich ja schon fragen, wenn ich mir das Cover angucke, da hätte man nicht für das Haus verlassen müssen.
Genau, aber der Plan war eigentlich, dass ich mich wirklich vor den Aachener Dom stelle und dann haben wir nachgedacht, okay, eigentlich funktioniert es besser, wenn man es einfach ein bisschen künstlicher macht. Aber der Plan war eigentlich wirklich, ja.
Den Dom hätte man doch auch jetzt nicht erkannt, oder? Wenn du groß genug drauf bist, dann ist halt nur so eine Wand hinter einem.
Ja, nee, also vor dem Parkhaus, ich stand wirklich
auch. Das Parkhaus, ja gut, ja.
Erkannt und wir wollten schon so, also der Plan war schon wahrscheinlich schon, dass ich ein bisschen Abstand zum Dom habe. Und dann war Parkhaus ideal. Aber ehrlich gesagt, habe ich da in meinen Horrorvorstellungen da nicht vor dem Dom.
Und die letzte Frage wäre dann jetzt wirklich: Wen sollten wir denn aus deiner Sicht als nächstes hier einladen?
Till Ottlitz habt ihr wahrscheinlich schon eingeladen, oder?
Nee, tatsächlich noch nicht, nee.
Ja, dann Till Ottlitz.
Dann frag ich den einfach mal. Ja.
Ein super Dozent, macht super Podcasts. Also der kann, glaube ich, sehr viel Substanzielleres auch erzählen als ich nochmal.
Dann beende mal an der Stelle den aufgezeichneten Teil. Wir können dann nachher noch so ein bisschen weiterreden, wie sonst auch immer, je nachdem, wie es die Zeit so erlaubt.
Sehr gerne.
Genau. Dann ciao und bis zum nächsten Mal. Genau, nächstes Mal ist wieder am 15. und da wird dann Annik Rubens, aka Larissa Vasilian, auch bekannt als Podcast-Omas aus Ersten Welle, zu Gast sein.